Herr Brönner, Sie gelten als Deutschlands bekanntester Jazzmusiker. Darum ist gerade die Trompete Ihr Instrument geworden.
Ach, das hat ganz optische und einfache Gründe. Ich habe als Kind der 70er Jahre samstags abends bei meiner Großmutter immer in den Samstagsabendshows diese Orchester sitzen sehen. Max Greger, Dieter Reit, auch hier sehr gut bekannt in der Gegend. Und übrigens auch Horst Jankowski. Und Horst Jankowski und sein damaliges Rias Tanzorchester war später das Orchester, in dem ich auch saß. Und ich fand die Trompeten, die da oben saßen, sowohl optisch als auch klanglich, immer so interessant, dass ich irgendwann meinen Eltern sagte, ich will mal Trompeter werden irgendwann. Und dann kam zur Kommunion die Trompete. Bei der bin ich geblieben.
Wenn Sie die Trompete mit drei Attributen kennzeichnen sollten?
Hassliebe, beste Freundin und die, ich glaube, bessere Sprache als die, die man gerade in dieser Sekunde von mir hört.
Wie hat sich Ihre Begeisterung für den Jazz entwickelt? Das ist ja für Jugendliche jetzt nicht so unbedingt die typische Musikrichtung.
Ja, schon als ich jugendlich war, war es nicht leicht, das meinen Klassenkameraden beizubringen, in Anführungszeichen. Und ich glaube, das hätte ich auch nicht gemacht, wenn nicht doch der berühmte Schlüsselmoment vonstatten gegangen wäre. Ich war mit meinem Vater gesegnet und bin es nach wie vor glücklicherweise, weil der immer am Sonntagmorgen eine Radiosendung damals im WDR hörte, die hieß Swing und Balladen. Und da war die Kombination aus klassischer Musik und Jazz ziemlich gut, fand ich, austariert, so dass wir Kinder immer auch spielerisch und auch während wir halt frühstückten mal so ein bisschen was mitbekamen. Blasmusik ist ja im Süden der Republik ein großes Thema. Das fand ich als ganz kleiner Junge auch immer wichtig und gut. Es hat mir offenbar gefallen. Mein Vater erinnert sich an Situationen, wo ich auf dem Rücksitz gesessen habe und irgendwie immer dann, wenn Blech zu hören war, wirklich offenbar sowas Ähnliches wie ich weiß nicht, so einen beschleunigten Herzschlag bekam oder sowas. Ja, und irgendwann kam, obwohl ich eine klassische Ausbildung einschlagen sollte, kam dieser Moment, wo ich Charlie Parker gehört habe, den Altsaxophonisten Charlie Parker aus den 40er Jahren. Und das war für mich ein Gefühl, als ob ich gerade meiner ersten erotischen Erfahrung beiwohne. Ich wusste sofort instinktiv, dass mich das musikalisch nie wieder loslassen würde. Und es war, als ob meine Welt von schwarz-weiß zu bunt plötzlich umgeschaltet wurde.
Wie alt waren Sie da?
Da war ich so 12, vielleicht 11 und das erinnere ich noch wie gestern. Und es war sofort so, dass ich das Gefühl hatte, klassische Musik schön und gut, machst du vielleicht irgendwie so zur Sicherheit, irgendwie, aber deine große Liebe hast du gerade gehört, gesehen und die lässt dich jetzt auch nicht mehr los.
Sie stammen aus einer musikalischen Familie, wurden geboren in Viersen am Niederrhein 1971, haben dann nach einem Intermezzo in Rom, wo ihr Vater Lehrer war, ein Gymnasium in Siegburg besucht, das Aloysius-Kolleg. Hat das irgendeine Rolle für Ihre musikalische Sozialisation gespielt?
Also der Niederrheiner, denn da bin ich geboren, der hatte mal großen Spaß daran, die Menschen darauf hinzuweisen, dass es Viersen heißt, weil es mit IE geschrieben wird. Die meisten sagen übrigens Viersen. Und die Stadt, in der ich dann auf dieses katholische Gymnasium für Jungen gegangen bin, das war in Bonn-Bad Godesberg, das Aloysius-Kolleg. Und ich muss sagen, dass diese Zeit für mich persönlich sehr, sehr wichtig war, dass ich da musikalisch auch die Chance hatte, in einer Big Band zu spielen. Die hatten ein Nachmittags-Freizeitprogramm, das kulturell sehr, sehr, wie ich fand, ausgereift um die Ecke kam. Es war eine wichtige Zeit für mich da im Rheinland. Ich bin von da auch nach Köln zur Musikhochschule gefahren, war dann Jungstudent später. Die Schule selber hat später Schlagzeilen gemacht, die sehr, sehr traurig sind. Es ging um Missbrauch an Kindern, ähnlich wie in der Odenwaldschule und hat sich seitdem nicht mehr so richtig von der ganzen Situation erholt. Ich sage auch regelmäßig öffentlich, dass ich offenbar, obwohl ich selber nicht betroffen war, neben Jungs in der Schule saß, die nicht darüber sprachen konnten, durften, was ihnen widerfuhr. Und insofern ist es heute rückblickend leider eine sehr zwielichtige Veranstaltung für mich gewesen.
Wer waren die musikalischen Helden Ihrer Jugend, Herr Brönner?
Am Anfang war es natürlich Maurice André, der ein Musiker war, der auf der Trompete sicherlich Beispielloses geleistet hat. Es waren aber auch relativ schnell schon Menschen, die, sagen wir mal, viel Lärm gemacht haben. Der Schlagzeuger Buddy Rich, an den erinnere ich mich noch sehr, sehr gerne, der auch in der Muppets Show gerne mal auftrat. Es waren Ja, Glenn Miller zum Beispiel, über den damals ja sogar ein Film gedreht wurde, in der Hauptrolle James Stewart. Es war auch wieder meine Großmutter, die sich nachmittags öfter mal so alte Filme ansah. Und insgesamt war ich, glaube ich, tatsächlich jemand, der aufgrund meiner Großeltern, die beide flächendeckend, muss man sagen, im pädagogischen Bereich unterwegs waren, jemand, der mit Kirchenmusik auch in Verbindung kam. Also ich kenne Chormusik, habe viel in der Kirche gespielt an Weihnachten. Und dann an Feiertagen und es war also eine lustige Kombination. Mit der Musik meiner Generation hatte ich relativ wenig zu tun. Feindbilder gab es da sogar, so wie Depeche Mode oder sowas, das konnte ich, obwohl ich das heute sehr lustig und interessant finde, damit konnte ich überhaupt nichts anfangen. Also es ist schon interessant, was Kinder durch ihre Eltern so auch an Formung erfahren.
Sie sagten jetzt vorhin, dass Sie gern Musik gehört haben, die auch ein bisschen lauter war oder richtig laut. Das ist ja auch was typisch ist für Blechblasinstrumente, dass man damit einfach richtig Krach machen kann. Wer Trompete spielt, genauso wie Posaune, den kann man einfach nicht überhören. Interpretieren Sie das irgendwie auch psychologisch ein bisschen, was Sie persönlich betrifft oder Ihre charakterliche Verfasstheit?
Ach, ich bin eigentlich kein so lauter Typ, aber man kann nicht umhin festzustellen, dass die Trompete ursprünglich vom Schlachtfeld stammt. Das war ein Signalinstrument und ich sag mal höher, schneller, weiter, lauter, das passt zur Trompete schon viel, viel mehr als das, was ich eigentlich die letzten 20, 30 Jahre so gemacht habe. Mein Ideal auf der Trompete, ich sagte es eingangs, ist eigentlich die menschliche Stimme und insofern ist die Klangvielfalt, die man einem Blechblasinstrument, insbesondere wie ich finde, einer Trompete entlocken kann, etwas, was mich immer sehr gereizt hat. Also die leisen Töne auf der Trompete, das ist sowas Ähnliches wie mein, ich würde fast sagen, Erkennungszeichen geworden.
Wie viele Trompeten haben Sie?
Oh, ich habe viele Trompeten, allerdings spiele ich immer nur mit einer einzigen und einem Flügelhorn. Also ich habe zwei Instrumente, die ich quasi ständig am Mann führe und das Ausprobieren habe ich mir irgendwann mal geschenkt. Ich habe irgendwann gemerkt, dass ich eigentlich aus fast jedem Instrument etwas rauskriege, was so ein bisschen wie Till Brönner klingt. Das soll nicht vermessen klingen, sondern mir war es irgendwann zu langweilig, dauerte mir neues Material auszuprobieren.
Wie würden Sie das beschreiben, was wie Till Brönner klingt? Was ist das, dieser typische Till Brönner Sound?
Das ist sicherlich etwas, wo mindestens so viel Luftanteil wie Tonanteil zu hören ist. Es gibt Menschen, die sagen, das ist immer so, als ob jemand atmet, gerade wenn der Brönner spielt. Und es ist sicherlich die Art, wie ich entscheide zu improvisieren. Das Improvisieren kann ja jeder lernen. Das ist ja meine These auch als Lehrer. Es ist nichts, womit man auf die Welt kommt. Es ist wie eine Sprache lernen, wie Vokabeln lernen. Wir lernen sie relativ stupide. Das, was wir sagen wollen, müssen wir allerdings selber entscheiden. Und die Zeit soll möglichst nicht so lang sein, für welche von diesen Vokabeln wir uns entscheiden. Wir möchten sie alle zur Hand haben. Und genauso ist es beim Jazz-Improvisieren.
Sie haben unheimlich früh Preise abgeräumt bei Jugend musiziert, bei Jugend Jazz. Sie sind ins Bujazzo gekommen, ins Bundesjazzorchester. Mit wie vielen Jahren?
Ich war 15, als ich damals bereits im Landesjugendjazzorchester Nordrhein-Westfalen spielte und als damals die Nachricht die Runde machte, dass das Bundesjazzorchester gegründet werden sollte, da ging durch die ganze Republik ein wirklicher Ruck, etwas, was ich auch noch nie erlebt hatte, denn auf einmal hatten viele in den Bundesländern das Gefühl, oh, jetzt gibt es vielleicht das Äquivalent zum Bundesjugendorchester, das ja ein klassisches Symphonieorchester ist und die schönste Nachricht, die kam dann, als man las, dass Peter Herbolzheimer möglicherweise diesem Bundesjugendjazzorchester vorstehen würde und genau so war es dann. Und obwohl ich eigentlich zu jung war, man musste 16 sein, hatte mich mein damaliger Professor Jix Wickham aus Köln mit einem Anruf bei Peter Herbolzheimer, in dessen Band er selber spielte, tatsächlich zum Vorspiel nochmal eingeladen und durchgewunken. Und dann hatte ich die Chance, mit einem Jahr früher sozusagen in diesem Orchester zu spielen. Das war toll und für mich sicherlich sehr, sehr prägend.
Waren Sie immer überall der Jüngste?
Ich war über sehr viele Jahre der Jüngste überall und das können bestimmt viele andere Menschen auch bestätigen. Man ist ganz schnell nicht mehr der Jüngste und ganz plötzlich. Irgendwann ist man tatsächlich eher der Älteste. Und ich weiß nicht, ob es da was dazwischen gibt, aber für dein Alter schon ganz gut ist ein schönes Kompliment. Irgendwann möchte man allerdings auch das nicht mehr hören. Heute ist es so, dass die meisten Leute davon ausgehen, dass man das schon irgendwie mit mindestens 150% auf der Bühne macht. Und manchmal vermisst man das schon so, dass jemand kommt und einen nochmal lobt, in Anführungszeichen. Das ist komisch, aber ich glaube, viele Menschen kennen das.
Sie haben an der Musikhochschule in Köln nur 3 Semester lang studiert. Dann haben Sie abgebrochen und sind als Solotrompeter zur Rias Big Band. Was war das für ein Gefühl, in dieser Profi-Big Band mit lauter Stars zu spielen, anderen Stars zu begegnen, mit 18 Jahren?
Also ich bin tatsächlich heute manchmal noch in so einer Situation, wenn ich mir angucke, was da passiert ist, dass ich mich manchmal kneifen muss, um nochmal zu realisieren, dass ich eigentlich sowas Ähnliches wie meinen Lokomotivführertraum damals doch verwirklicht habe. Also es war genau so, ich wollte dieses Instrument spielen, weil ich diese Fernseh-Bigbands sah bei meiner Großmutter und saß dann 10, 15 Jahre später in nicht nur irgendeinem Orchester, sondern genau diesem Rias Tanzorchester von Horst Jankowski. Und das Schönste rückblickend war eigentlich, dass ich als Steppke, der ich damals noch war, noch mit einer Ära in Berührung kam, die mit meiner Generation so gar nichts zu tun hatte. Also wenn ich schon Schwierigkeiten hatte, es meinen Klassenkameraden nahezubringen, dann bekam ich plötzlich an der Stelle nochmal, ich sag mal, mit Haut und Haar Menschen geboten, die heute, ja, ich sag mal, sowas wie Mythen sind. Hildegard Knef, Harry Belafonte, und Dave Brubeck, die kamen da alle raus und rein, Shirley Bassey, und ich hatte das Gefühl, plötzlich mit sowas wie Zeitgeschichte, aber aus einer ganz anderen Zeit eben Kontakt zu haben, und ich durfte da noch ein bisschen mitspielen, und das kann man sich für Geld nicht kaufen.
Stichwort Hildegard Knef, für die haben Sie ja dann noch eine CD produziert, selbst Trompete drauf gespielt und hinterher nach ihrem Tod auch noch eine Tribute-CD draufgesetzt. Was hat Sie so fasziniert an Hildegard Knef?
Ich glaube, es gibt keinen Menschen, der Hildegard Knef kennengelernt hat und nicht danach doch einfach sowas Ähnliches wie ein Schlüsselerlebnis für sich verbucht hat. Es war einfach eine Persönlichkeit, wie sie im Buche steht. Es war eine lustige Frau, es war eine kritische Frau, es war eine hochpolitische Frau, es war eine Frau, die für viele andere Frauen auch Vorreiterin war, es war eine Frau, die viel Geschichte zu erzählen hatte, schlimme Dinge erlebt hat, sich tatsächlich auch gesundheitlich so oft am Abgrund befunden hat, und sie war eine Reizfigur. Sie war sowas Ähnliches wie ja, die tragische Symbolfigur eigentlich eines Landes, wie das 2 Weltkriege verloren hatte und trotzdem Stars brauchte. Und Marlene Dietrich, die Hildegard Knef immer als ihre ältere Schwester bezeichnete, hat Hildegard Knef tatsächlich immer sehr, sehr viele Tipps gegeben, wie man sich so verhalten muss. Wer einmal Hildegard Knef gegenüber im Gespräch saß, der weiß, wie es ist, wenn einen 2 Augen anschauen.
Was haben Sie von ihr gelernt?
Dass man das Leben so nehmen muss, wie es kommt, und dass das, was man gerade als so wahnsinnig überschwänglich und wunderbar erlebt, tatsächlich in Kürze vorbei sein kann. Humor in Situationen, in denen alles andere als Humor angesagt zu sein scheint, doch zu entwickeln und für möglich zu halten, das habe ich von ihr gelernt.
Sie gelten als einer, der immer versucht hat, den Jazz massentauglich zu machen. Und Ihnen ist tatsächlich gelungen, was vor Ihnen zuletzt Musiker wie Bert Kempfert oder Paul Kuhn geschafft haben, mit Jazz-CDs in die Charts zu kommen. Warum ist es Ihnen so wichtig, ein großes Publikum zu erreichen?
Na, nun bin ich nicht seit gestern dabei. Das habe ich auch noch nicht so häufig im Radio gesagt. Aber mittlerweile ist es einfach so, dass das so 30, 35 Jahre einfach auch schon sind, die man auf eine Bühne geht und natürlich das mit nach Hause nimmt, was einem da an Feedback gegenüber oder wie sagt man so sitzt. Und ich glaube, ich habe schlicht und einfach relativ früh angefangen, meine ganz persönliche Entwicklung öffentlich zu vollziehen. Da stand kein Generalstabsplan dahinter, sondern ich glaube, es war einfach so, dass ich das Gefühl hatte, so ähnlich wie ich in der Schule das bei meinen Klassenkameraden versucht habe, die Musik, die auf so viel Unverständnis stieß, doch irgendwo mit einer Schnittmenge doch ja verfügbar und verständlicher zu machen. Und das ist auf der einen Seite eine Mission, die der Musik oder der Jazzmusik allgemein natürlich zugutekommen kann, hat aber dazu geführt, dass tatsächlich auch der Künstler oder Trompeter Till Brönner in die Medien kam. Und ich hatte natürlich auch eine Menge Glück, das muss man schon auch dazu sagen, sich hinzustellen und zu sagen, das habe ich alles selber gemacht, irgendwie das ist naiv, das ist nicht so. Es gab die 90er Jahre, es gab Roger Willemsen, den wir alle schmerzlich vermissen, der damals dreimal hintereinander gesagt hat, ich hole den jungen Mann in meine Show, ich finde das toll, der kommt aus Deutschland, der spielt Trompete und der will was. In der Zeit konnten einige Künstler, wenn sie im Fernsehen waren, tatsächlich Karrieren auch davon ableiten. Und ich glaube, sowas darf man bei allem Fleiß nicht vergessen, dass es auch immer Menschen gibt, die einen fördern müssen.
Wer steht denn bei Ihnen als Manager dahinter? Wer hat Ihre Entwicklung gesteuert in den vergangenen 30, 35 Jahren?
Da gibt es keine Figur, die für alles verantwortlich ist. Der Spin-Doktor, den sich viele Künstler wünschen, von einigen weiß man auch, dass sie sowas Ähnliches gehabt haben, den hat es bei mir in unterschiedlicher Form gegeben. Ich habe früh eine Dame kennengelernt, die mich tatsächlich mal durch Zufall auf einer Backstage-Show, einer Jam-Session sah und sagte, was ist denn eigentlich mit dir los? Warum weiß man von dir noch so wenig? Und das war meine erste Managerin, Madeleine Gierke. Danach war es mein Bruder, mein 7 Jahre jüngerer Bruder, der mein Management über 10, 15 Jahre gemacht hat. Eine Kombination, die sicherlich sehr, sehr spannend sein kann, aber auch natürlich Probleme mit sich bringt, denn sich familiär so nah zu sein und gleichzeitig geschäftlich, da muss man auch ein breites Kreuz entwickeln und da muss man sehr tolerant sein. Und irgendwann kam es zu einer Trennung, die wir heute rückblickend irgendwie als sehr fruchtbar empfinden, die aber gar nicht so leicht war. Und das Finden eines Managers, das ist heute was ganz anderes als früher. Früher gab es diesen 360-Grad-Manager, der im Prinzip der erste Ansprechpartner für alle Fragen war. Heute hat sich das sehr, sehr stark geändert. Heute, ich persönlich kann nur von mir sprechen, aber ich beobachte das auch woanders. Heute ist es so, dass man gerne auf verschiedene Säulen des Berufslebens Menschen verteilt, die einfach mit Teilaufgaben versehen werden. Und wenn eine tatsächlich mal ein bisschen schwächelt, dann gibt es immer noch 3, 4 andere. Und so läuft es aktuell auch bei mir.
Sie haben als Jazzmusiker aus heutiger Perspektive gesehen, klar, ganz viel Talent mitgebracht, aber auch einfach Glück gehabt wahrscheinlich, weil zu wichtigen Zeitpunkten auch die Weichen richtig standen, sie den richtigen Menschen begegnet sind. Grundsätzlich ist es ja ein großes Risiko, sich auf Jazz einzulassen. Jazzmusiker, die auftreten, die verdienen am Abend 50 Euro. Die Klassikkollegen, die klappen für 150 Euro noch nicht mal ihren Geigenkasten auf. Haben Sie früher da mal ernsthaft drüber nachgedacht, was für ein Risiko das ist, auf das Sie sich da einlassen, ob Sie das tatsächlich wagen wollen?
Ich finde das eine sehr wichtige Frage. Ich erinnere mich an keinen Moment, an dem mir, denn ich spreche ja vom Alter 12, 13, 14, die wirtschaftliche Lage und der Ausblick, der mir da blüht, auch nur irgendwie im Ansatz Angst gemacht hätte. Ich bin allerdings heute schon jemand, der auch als Lehrer, ich unterrichte ja selber auch in Dresden an der Musikhochschule, jemand, der junge Studenten schon fragt, ob sie sich darüber im Klaren sind, was das wirtschaftlich bedeuten kann. Mit 12 Jahren sowas machen zu wollen, ist schön und gut. Mit 40, 45 eine Familie haben zu wollen und die von den berühmten 50 Euro am Abend ernähren zu wollen, da sieht es schon mal ganz anders aus. Und irgendwann kommen Fragen aufs Tapet, die wehtun und die sogar die Musik und ihre eigentliche Magie in Frage stellen können. Und ich glaube, man sollte heutzutage angehende Jazzmusiker schon mit der Frage konfrontieren, ob sie das nicht vielleicht tatsächlich eher als Amateure machen wollen. Denn nicht immer, sage ich natürlich als Hochschullehrer nicht so gerne, ist es unbedingt erforderlich, das zu studieren. Also ich sag mal, gegen ein BWL-Studium spricht auch nicht unbedingt was, denn vielleicht kann ich damit was Stabiles machen, während ich tatsächlich Musik doch auf ganz andere Art und Weise erfahre. Die wichtigen Impulse als letzter Satz dazu, die habe ich nicht aus dem Studium bekommen. Das waren 1, 2 wichtige Lehrer, die mir begegnet sind und der richtige Lehrer zum richtigen Zeitpunkt kann einem tatsächlich eine Message mit auf den Weg geben, mit der man gut und gerne mal 3 bis 5 Monate zu tun hat und am Ende hat man einen Erfolg zu verbuchen.
Einer der bekanntesten deutschen Jazzmusiker, der Posaunist Albert Mangelsdorf, hat gesagt, dass er immer wieder Sorgen hatte, ob er seine Familie tatsächlich ernähren könne mit der Musik. Haben Sie Kontakt mit Jazzmusikern, denen es ähnlich geht, oder leben Sie da in einer völlig anderen Welt mittlerweile?
Natürlich habe ich Kontakt. Ich glaube, dass der wichtigste Punkt der Kontakt zur Realität ist. Natürlich ist es auch so, dass wenn man aus der Masse heraussticht und auch kommerziell erfolgreich ist, dass man natürlich irgendwie doch verdächtig scheint. Das kann ja nicht mit rechten Dingen zugegangen sein. Der hat ja bestimmt irgendwie rumgetrickst oder sowas. Und für die große Masse der Jazzmusiker zu sprechen, da schwingt schon irgendwas Unglaubwürdiges natürlich mit. Aber wir brauchen trotzdem Botschafter und wir brauchen trotzdem Menschen, die, deswegen bin ich auch über so ein Gespräch sehr dankbar, über die überwiegende Realität auch sprechen. Und es ist schwierig, Kunst zum Beruf zu erklären. Es gibt erfolgreiche Künstler, fragen Sie die mal irgendwie nach ihrem Einkommen, darüber spricht der Künstler nicht so gerne. Und umso unangenehmer kann es sein, darüber zu sprechen, dass man noch nicht mal davon leben kann. Und ich bin mir dessen sehr, sehr bewusst und versuche trotzdem mit dem, was ich gemacht habe und meinem ganz persönlichen Lebensweg natürlich im Reinen zu sein. Man glaubt auch manchmal, der Till Brönner rennt eigentlich immer nur von Sonnenstrahl zu Sonnenstrahl. Was ich an Zeit in Dinge investiere, die mit Trompete spielen gar nichts zu tun haben, das ist manchmal auch ein Vortrag wert.
Was zum Beispiel?
Die Zeit, die man vom Computer vor E-Mails, vor Strategien, vor Ideen, vor Konzepten und in Gesprächen, die heute alle persönlich zu führen sind, das ist nicht mehr so wie früher. Ich sprach eben von dem Manager, der gerne mal alles in die Hand genommen hat und dann kam als letztes der Künstler noch auf die Bühne. Das ist heute nicht mehr so. Wir haben es mit einer Zeit zu tun, in der die meisten Menschen gar nicht mehr wissen, was Jazz eigentlich ist. Da muss man Vorgespräche führen. Man muss den Menschen nach wie vor die Angst vor einer Musik nehmen, die meisten immer noch als Katzenmusik oder irgendwas für Phantasten im Hinterkopf halten.
Was ist Jazz, Herr Brönner?
Miles Davis hat mal diesen schönsten Satz gesagt, Jazz ist ist die schönste Tätigkeit, die man angezogen erleben kann. Das hat schon viele Lacher auf der Welt, wenn man darüber nachdenkt, erzeugt. Aber tatsächlich ist es die, wie ich finde, nach wie vor freiheitlichste Musik, die man sich vorstellen kann. Im Moment zu entscheiden, was man gleich macht und mit, sagen wir mal, mindestens einem weiteren Partner auf der Bühne ein Thema und sei es ein imaginäres Thema auszuverhandeln und nicht zu wissen, wie wir von der Bühne runtergehen miteinander, aber das Publikum an diesem Dialog, der völlig offen und frei ist, teilhaben zu lassen, das ist für mich Jazz. Und insofern ist diese Freiheit natürlich auch in Zeiten wie diesen schon auch politisch. Jazz ist nach wie vor politische Musik.
Sie haben mit einer ganzen Reihe anderer prominenter Musiker schon zusammengespielt. Zuletzt jetzt auf Ihrer letzten CD Nightfall war es Dieter Ilk. Es gibt aber auch Thomas Quasthoff, Manfred Krug, sogar die No Angels. Warum entschließen Sie sich zu solchen Projekten, Herr Brönner?
Also heute mache ich nicht mehr so viele Sachen wie früher. Das liegt alles ganz schön viele Jahre zurück mittlerweile, aber es hat mich halt zu dem gemacht, der ich bin. Und mir war relativ früh klar, dass die Trompete von Till Brönner, egal in welchem Umfeld sie erklingt, immer die von Brönner sein wird. Also mich so zu verändern, dass ich plötzlich nicht mehr wiedererkennbar ist, das wäre ausgeschlossen gewesen. Man kann mich auch ins Musikantenstadel einladen. Das Einzige, was ich nicht machen würde, ist mir eine Lederhose anziehen. Das ist der große Unterschied, weil in dem Augenblick macht man sich lächerlich. Aber als der man ist, irgendwo aufzutauchen, irgendwie daran finde ich nichts Schlechtes. Und es hat mir unheimlich oft auch musikalische Impulse gegeben. Da darf man die Nase nicht so weit oben haben, wie andere Kollegen das streckenweise pflegen.
Sehen die Deutschen das zu streng, was ein Musiker darf und was ihn umgekehrt disqualifiziert? Wehe, wenn ein Stück jetzt irgendwie zu gut gefällt. Es ist ja dieses elende Schubladendenken zwischen U und E, was es zum Beispiel in den USA gar nicht in vergleichbarer Weise gibt.
Ja, es geht schon ziemlich zurück auf Luther und die Aufklärung und irgendwie unsere ganze Mentalität in Deutschland, dass wir uns erstmal selber wahnsinnig kritisieren und dabei aber tatsächlich oft vergessen, irgendwie auch über andere Länder noch mal so ein bisschen vorsichtiger zu urteilen. Wir sind auf der einen Seite uns selbst gegenüber sehr, sehr kritisch, schnell mit Urteilen unterwegs, glauben aber auch über andere das Recht zu haben, irgendwie schon moralisch Bescheid zu wissen. Das findet der Amerikaner manchmal nur halb so lustig wie wir, dass wir glauben, wie schlimm in Amerika alles ist. Das ist interessant. In Amerika ist die größte Einwanderungsgruppe, was die wenigsten Menschen wissen, tatsächlich, das sind die Deutschen. habe ich auch nicht gewusst. Die sind alle um Pennsylvania herum und ich kenne Jazzmusiker, die in Pennsylvania im Bundesstaat Konzerte geben und tatsächlich ähnliche Reaktionen bekommen, wie man es manchmal als Deutscher in Deutschland erlebt. Ah, das kannst du doch eigentlich nicht machen. War das jetzt nicht doch ein kleines bisschen zu sehr am Publikum orientiert? Biederst du dich da nicht an? Ich glaube, das ist eine urdeutsche Fähigkeit, die mit dem Zweiten Weltkrieg und dem Deutschlandkomplex sozusagen überhaupt nichts zu tun hat. Das geht viel weiter zurück, Jahrhunderte sogar.
Sie haben, abgesehen von dem Koffer, der immer noch in Berlin steht, seit Ihrer Zeit beim RIAS, den zweiten Wohnsitz seit dem Jahr 2013 in Los Angeles. Was macht diese Stadt für Sie so attraktiv, Herr Brönner?
Na, Los Angeles hat mittlerweile eine andere Funktion als früher, aber die Kombination aus dem Wetter, der Kunst und dem Geschäft, der Industrie, die war schon immer sehr attraktiv dort. Und wenn man mit den wenigen mittlerweile verbliebenen Originalen auch im Bereich Jazz noch sprechen möchte und sie treffen möchte, dann muss man dahin gehen, wo sie sind.
Und die sind viele, in Los Angeles an der Westküste.
Ja, viele wohnen auch in New York. Herbie Hancock wohnt da nicht mehr und viele andere auch nicht mehr. Und es ist letztlich etwas, was jeder für sich selber entscheiden muss. Aber ich habe ein, zwei, drei Platten irgendwie dort produziert, irgendwie, die mich tatsächlich musikalisch so viel weitergebracht haben, dass mir klar war, dass auch das Lebensgefühl an der Riviera der USA, das ist Los Angeles in gewisser Weise, sich auch musikalisch niedergeschlagen hat. Der West Coast Jazz hat einen ganz eigenen Klang. Der ist mit dem Klang in New York nicht zu vergleichen. Und deswegen, mir hat es Spaß gemacht, mich dort niederzulassen. Als Fotograf, der ich über die Jahre immer mehr auch geworden bin, habe ich mich natürlich auch ein bisschen in das Licht von Kalifornien verknallt.
Und je nachdem, wo Sie sind auf der Welt, beschäftigen Sie sich dann mehr mit der deutschen oder mit der amerikanischen Politik? Was interessiert Sie mehr?
Also da, wo man ist und da, wo man auf Künstler trifft, interessiert einen das politische Umfeld total. Natürlich interessiert mich, was in Deutschland passiert. Natürlich beobachte ich sehr genau, was in Deutschland passiert. Und man schüttelt streckenweise den Kopf, was wir für Strukturen mittlerweile haben. Mich wundert, dass die Stimmung in Deutschland, obwohl wir eigentlich immer wieder regelmäßig gute Zahlen präsentiert bekommen, vergleichsweise schlecht ist. Finden Sie die Stimmung in Deutschland positiv gerade?
Ich denke, manchmal ist es ein Jammern auf hohem Niveau.
Ja, aber es ist ein Jammern und das wundert mich, wenn man sich im europäischen Ausland umschaut, manchmal schon sehr stark. Vielleicht ist es einfacher, da wo die Sonne ständig scheint, in Italien oder so vielleicht katholisch zu bleiben, wie mein Vater manchmal so umgangssprachlich sagt, dass die Politik vielleicht nicht so eine große Rolle spielt. Ich weiß es manchmal nicht, aber ich glaube, dass es schwierig ist, zurzeit, wenn wir über Parteien und über Politik sprechen, das Gefühl zu bekommen, dass dort die Besten oben sitzen. Und ich glaube, dass das so ein bisschen vorsichtig ausgedrückt mit dem System zu tun hat, wie man in der Politik Karriere machen kann. Man müsste eigentlich aus meiner persönlichen Sicht viel mehr Quereinsteiger, nämlich Menschen, die wirklich was können, in die Politik einladen und sagen, guck mal hier, was du geleistet hast, das müssen wir doch eigentlich irgendwie an der Spitze des Landes einsetzen und nicht da, wo du jetzt bist. Privatiers und Experten attraktive Angebote machen.
Wen würden Sie dann holen?
Da fragen Sie mich jetzt wirklich zu viel.
Sie standen mit Udo Lindenberg mal auf der Bühne. Da wurde immer gesagt, Udo for President. Und er sagte, ja, mache ich.
Ja, also wenn ich über Udo Lindenberg eins sagen kann, was nicht indiskret ist, dass unter diesem Hut und hinter dieser schwarzen Brille ein extrem kluger und sehr, sehr beobachtender Kopf steht, der sehr genau weiß, wie es um dieses Land steht. Ob wir Udo Lindenberg irgendwie politische Verantwortung übertragen, weiß nicht, ob es dazu kommen wird. Ich halte es für sehr unwahrscheinlich. Aber Wirtschaftsexperten, Menschen, die tatsächlich große Konzerne geleitet haben, Angebote machen zu können, die sie nicht als unattraktiv empfinden, das fände ich schon einen spannenden Ansatz.
Ja, ich meine, das ist ja der Punkt, wenn man jetzt rüberschaut in die USA, jemand wie Trump, der hat so viel Geld, dass es ihm völlig egal ist, wie viel er als Präsident verdient oder nicht, der sagt einfach nur, ich will den Job.
Ja, das amerikanische System ist trotzdem nicht das, was wir aus so vielen Kilometern Entfernung irgendwie für das halten. Auch der Präsident ist da drüben jemand, der interessanterweise, wie wir alle wissen, irgendwie nur 8 Jahre im Amt sein kann.
Und das ist manchmal gut.
Ihn zu entheben, das ist manchmal sehr gut. Auch das ist etwas, was wir mal diskutieren können, denke ich bei uns. Und der Präsident ist abhängig von sehr, sehr vielen Faktoren und sehr, sehr vielen Räten und Menschen, die doch nochmal ein Veto einlegen können. Insofern ist die Frage, was ist die reale Gefahr, die von einem Einzelpräsidenten, einer Einzelpräsidentin Person ausgeht, der drüben irgendwie noch mal eine andere als bei uns zum Beispiel. Wir haben ein gutes System im Vergleich, das glaube ich schon. Aber in wenigen Jahren ist es auch mit Donald Trump schon wieder vorbei. In der Zwischenzeit sorgt so jemand wahrscheinlich irgendwie doch dafür, dass er wirtschaftlich noch ein bisschen weiterkommt. Und sollte er jetzt nicht doch aus meiner ganz persönlichen Sicht irgendwie politisch da enthoben werden, seiner Verantwortung, weil es wirklich gegen Gesetze verstößt, irgendwie, dann wird es demnächst einen weiteren Präsidenten geben.
Wir beobachten es ja aus deutscher Perspektive so, dass doch der Blick auf die USA, seitdem Trump an der Regierung ist, viel, viel kritischer geworden ist. Es wird unglaublich viel Schlechtes über die USA berichtet. Es sind sehr viele Antipathien im Spiel. Wie sehr verschlimmert hat sich nach Ihrem Eindruck die Situation der USA, seitdem Trump an der Regierung ist?
Naja, das kann ich als Künstler natürlich nur sehr persönlich und subjektiv beantworten. Also da würde ich gerne Experten zu befragen. Aber meine persönliche Beobachtung ist ja die, die ich vor allen Dingen auch von meinen Kollegen so erfahre. Und es gibt nicht wenige Kollegen, gerade in den intellektuellen Ballungsgebieten New York und Los Angeles an den Küsten, die natürlich auch mit Auswanderungsgedanken sich tragen. Da gibt es einige, die sagen, wie es ist. Es gibt aber auch einige Prominente, die in öffentlichen TV-Shows Donald Trump als Idiot bezeichnen. Robert De Niro zum Beispiel. Wäre in Deutschland undenkbar. Und wenn man 10-mal der Meinung ist, wie dass wir in einem freien Land leben, irgendwie, es wäre ein Skandal sondergleichen, wenn jemand Prominentes irgendwie in einer ZDF- oder ARD-Show irgendjemand in der Politik, der diese Art von Verantwortung trägt, als Idiot bezeichnet. Es würden Rundfunkräte zusammenkommen und es würde auch deutlich, irgendwie, dass wir in einem relativ kleinen Land leben mit relativ vielen Menschen, in dem die Verstrickung zwischen Politik und Industrie einfach eben auch bemerkenswert ist.
Müssen deutsche Jazzmusiker in die USA, wenn sie was werden wollen?
Nein, das ist ein Klischee, das längst überholt ist. Es ist natürlich toll, in das Mutterland des Jazz zu reisen und die Selbstverständlichkeit mal sich zu Gemüte zu führen, mit der diese Musik dort gespielt wird. Ich glaube, dass vor allen Dingen dieses etwas weniger Nachdenken dazu geführt hat, dass dort drüben mit einer Relaxedheit Jazz gespielt wird, die man hier nicht so findet. Es gibt bei uns immer noch so einen letzten Moment, doch nochmal, ähnlich wie ich es eben im Gespräch versucht habe zu umschreiben, nochmal zu hinterfragen, ob das jetzt vielleicht in Ordnung ist. Und das schlägt sich musikalisch nieder. Aber Jazz, um das kurz zu machen, ist mittlerweile, auch wenn es in Amerika erfunden wurde, eine Sprache geworden, die wie Englisch einfach jeder sprechen kann. Und wenn wir uns global und international verständlich machen wollen, dann wählen wir eine Sprache, die in der Hauptsache gesprochen wird. Und das kann jeder aus jedem Land und logischerweise auch wir Deutschen. Allerdings muss man fairerweise dazu sagen, aus Deutschland erwartet die Welt keinen Jazz. Und das ist die Hürde, die man als deutscher Jazzmusiker willens sein muss zu nehmen.
Heißt das, Sie verkaufen mehr CDs, wenn Sie in Berlin und in Los Angeles leben, als wenn Sie nur der Berliner Jazztrompeter Till Brönner wären?
Nein, das glaube ich, hat überhaupt nichts mit dem zu tun. Ich glaube, man muss einfach gewahr sein, dass Jazz aus Deutschland nichts ist, irgendwie was sowas ist wie zum Beispiel eine Automarke. Die Welt ist so groß, die nehmen Deutschland ganz anders wahr. Mit Jazz bringt man Deutschland nicht in Verbindung. Was das deutsche Jazzpublikum über deutsche Jazzmusiker denkt, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Zum Beispiel skandinavische Musiker sind hier sehr, sehr beliebt in Deutschland. Aber ich muss sagen, dass Jazz aus Europa, und dazu gehört ja nun Deutschland irgendwie in der Hauptsache und auch die Jazzindustrie, die ja hier angesiedelt ist. Es gibt so viele Labels, es gibt so viele Hochschulen hier und es gibt einen wahnsinnig großen Markt für Jazz in Deutschland. Insofern spielt Deutschland im internationalen Jazzgeschäft wirtschaftlich eine ganz, ganz wichtige Abnehmerrolle.
Wenn die teuren CDs gekauft werden.
Ja, das machen ja auch nicht mehr so viele.
Wir haben in Stuttgart so einen schönen kleinen Jazzclub, die Kiste. Da zahlt man, wenn man abends hingeht, den sogenannten Obolus. Der ist dann mit Kreide an der Tafel angeschrieben und das sind dann meistens so 8 Euro. Und man geht halt hin und wenn man hinterher seine Getränke bezahlt, dann zahlt man eben den Obolus, die 8 Euro noch hinterher drauf.
Ja. Play for the door heißt das in den USA. Das ist klar, du nimmst das, was reinkommt abends. Ja.
Haben Sie eigentlich Honorar bekommen, als Sie im Weißen Haus gespielt haben? 2016 für Obama?
Ja, da hätte sich Obama, glaube ich, nicht gut gefühlt, wenn er nicht tatsächlich irgendwie auch ein kleines Honorar gezahlt hätte. Ich glaube, an den Stellen wird natürlich etwas gezahlt, aber es ist ein symbolisches Honorar, das ist ganz klar. Der Grund war der International Jazz Day, der jedes Jahr am 30. April von der UNESCO gefeiert wird und Obama hat aus meiner ganz persönlichen Sicht da auch einen ganz schönen Coup gelandet, indem er kurz auf dem Weg raus nochmal gesagt hat, Mensch, den International Jazz Day, das ist die Kulturform Amerikas, vielleicht sogar die einzige, die hole ich mir auf den letzten Metern nochmal ins Weiße Haus. Und auf einmal waren dort 50, 60 der berühmtesten Zeitgenossen in diesem Garten des Weißen Hauses, das übrigens gar nicht so groß ist, wie man das nach all den Jahren, die man es immer im Fernsehen sieht, vielleicht glauben möchte. Das ist ein relativ überschaubares kleines Kreuzfahrtschiff, würde ich sagen. Und die Sicherheitsvorkehrungen waren unglaublich, sowas habe ich noch nie erlebt. Das Erlebnis allerdings auch. Und in diesem Zusammenhang zu beobachten, wie vor allen Dingen den amerikanischen Jazzmusikern zumute war.
Waren der einzige Deutsche in der ganzen Runde.
Ja. Das ist richtig. Und ich konnte natürlich als Gast auch mal aus erster Hand erleben, wie es da vonstatten geht. Aber zu sehen, was es mit den amerikanischen Jazzmusikern macht, die gerührt waren, dass es so lange gebraucht hat, dass ein amerikanischer Präsident, der erste Afroamerikaner im Weißen Haus noch dazu, tatsächlich den Jazz so ehrte. Und es war ein besonderer Moment, als Obama auf die Bühne ging und auf dem Sender ABC live übertragen erzählte, dass sein Vater, den er nicht besonders gut kannte, ihn tatsächlich bei den wenigen Malen mal mit zu einem Jazzkonzert genommen hat und deswegen Jazz für ihn ganz persönlich eine Schlüsselrolle im kulturellen, aber auch familiären Bereich darstellt.
Wie viel Zeit des Jahres leben Sie heute in Los Angeles und wie viel in Berlin?
Ich bin zurzeit relativ viel in Deutschland. Das liegt auch daran, dass ich wieder eine ganze Menge Projekte hier mittlerweile habe. Ich ein großes Fotoprojekt angetragen bekam vor über einem Jahr, das völlig unerwartet in mein Leben trat. Ich sollte eine Region fotografieren, die mit Los Angeles ganz, ganz wenig zu tun hat. Und ich habe auch lange gezögert, das anzunehmen. Mittlerweile hat es eine Ausstellung gegeben und es ist das Ruhrgebiet gewesen, das ich ein Jahr lang fotografieren sollte. Und ich habe mich dazu durchgerungen und bin heute sehr happy, dass ich das gemacht habe.
Und wie viel grundsätzlich sind Sie in Los Angeles? Halbe-halbe oder?
Es gab eine Zeit, da habe ich versucht, das halbe-halbe zu lösen. Zurzeit ist es so, dass ich sehr viel wieder in Deutschland an Zeit verbringe. Ich habe immer noch meine Wohnung in L.A. Die nächste Platte, die produziert wird, wird dort wieder stattfinden. Es ist ein ständiges Pendeln, was allerdings zu meinem Leben dazugehört wie das Mittagessen, muss ich sagen. Also ich kenne eigentlich nichts anderes, als ständig von A nach B zu reisen. Und wenn ich wirklich mal freie Zeit habe, dann ist es natürlich toll, die auch da zu verbringen, wo die Sonne ein bisschen häufiger scheint.
Wie viel Zeit des Jahres sind Sie auf Tournee?
Zu oft, ehrlich gesagt. Aber ich kann mich in jedem Hotelzimmer relativ schnell wohlfühlen. Also ich habe vielleicht nicht so viele Sachen gelernt, aber mich da, wo ich gerade bin, so zu fühlen, als ob es keinen anderen Ort gibt, an dem ich lieber wäre. Und das kann ich gut mittlerweile. Ich bin Gott sei Dank als Musiker in der Lage, mich in so eine Stimmung zu versetzen.
Sie werden jetzt in den nächsten Tagen, Wochen mehr in Deutschland unterwegs sein. Und zwar gehen Sie auf Tournee mit dem Programm von einer CD, die interessanterweise schon 12 Jahre alt ist. Das ist das Christmas-Album, Ihr Weihnachtsalbum aus dem Jahr 2007. Warum stellen Sie das jetzt erst auf der Bühne vor, Herr Brenner?
Ich bin ein erklärter Fan von Weihnachtsalben. Man muss sich und darf sich gerne mal von den ganz großen Künstlern auch des letzten Jahrhunderts im Bereich Jazz und Unterhaltung irgendwie mal Weihnachtsalben anhören, denn da stößt man natürlich irgendwie auf vieles, was die Menschheit kennt und liebt, aber immer die persönliche Version des Einzelnen zu hören, das hat mich immer sehr in den Bann gezogen. Ich mag einfach bekannte Lieder in der Interpretation von Menschen, irgendwie deren Persönlichkeit besonders stark ist und dazu gehören auch Weihnachtslieder. Und wir gehen jetzt tatsächlich mit 10 Jahren Verspätung zum ersten Mal live mit diesem Programm auf Tour und daran ist das Publikum in gewisser Weise auch beteiligt, die immer wieder gefragt haben, Mensch, dieses Weihnachtsalbum, das hören wir erstens jedes Jahr und wir hören es sogar im Sommer, was mich immer sehr verwundert hat, wann geht ihr damit mal auf Tournee? Und das ist jetzt der Fall.
Machen Sie sowas wie Hausmusik an Weihnachten?
Das ist eine romantische Vorstellung, ne? Aber das mache ich tatsächlich nicht. Ich habe festgestellt, dass ich total froh bin, zu Hause tatsächlich keine Musik zu machen. Natürlich steht da ein Klavier, natürlich höre ich da ab und zu mal Musik, aber Hausmusik, das kenne ich aus anderen Regionen. Ich kenne das aus der Kindheit und ich bin sehr froh, mich in der Situation befunden zu haben, dass meine Mutter, die eine wirklich gute Sängerin und sogar Pianistin war, uns da immer an der Hand genommen hat. Sonst wäre ich wahrscheinlich nicht das geworden, was ich bin. Bei mir selber? Nee, nicht so wirklich.
Und was gefällt Ihnen persönlich an diesen alten Weihnachtsliedern? Das sind ja alles so amerikanische Klassiker, die Sie spielen. We wish you a Merry Christmas, joy to the world, I'm dreaming of a white Christmas.
Es ist eine besondere Stimmung, die sich zu Weihnachten offenbar flächendeckend auf dem Planeten breit macht. Es ist wahrscheinlich eine bestimmte Form von Sehnsucht. Es ist ja nicht die Realität, wenn wir mal ehrlich sind. Also jemand, der Weihnachten und das, was auf Weihnachtsplatten zu hören ist, ist ja auch sehr punktuell und es findet sicherlich nur an wenigen Tagen statt, als die Realität empfindet. Der ist, glaube ich, falsch gewickelt. Aber gerade das ist es, was Spaß macht. Man darf auch nicht vergessen, so eine Weihnachtsplatte wird ja im Hochsommer aufgenommen oder im Frühling. Und sich da in Weihnachtsstimmung zu versetzen, ist gar nicht so leicht. Also ich muss sagen, es ist für mich auch mit viel Humor verbunden. Weihnachten zu ernst zu nehmen, das steht mir nicht so gut zu Gesicht. Und gleichzeitig irgendwie ist es einfach eine Message, die man auch da rausschicken kann, irgendwie die sich verändert über die Jahre. Ich finde, Weihnachten ist bestimmt nicht irgendwie für alle Menschen das Gleiche. Für manche Menschen ist Weihnachten die härteste Zeit des Jahres. Und die Tage wollen nicht rumgehen. Ob man das musikalisch auf der Bühne genauso präsentieren kann, ob man seine persönliche Version von Weihnachten präsentiert und Denkanstöße dazu geben kann, ohne dabei zu schwülzig zu klingen, das wollen wir dieses Jahr mal probieren.
Als Ihre CD erschien, hat die FAZ getitelt, sind Sie ein Kitsch-Trompeter, Herr Brenner.
Und das wollen Sie mich jetzt auch fragen?
Ja.
Ich glaube, da gehen wir mal zur nächsten Frage.
Okay. Sie sind sehr diskret, was Informationen zu Ihrem Privatleben betrifft. Aber die Bild-Zeitung, die hat Ihnen mal ein bisschen was entlockt. Können Trompeter wirklich besser küssen?
Also ich wäre blöd, das Gegenteil zu behaupten, denn das ist wirklich lustiger Mythos und den sollte man ruhig aufrechterhalten. Also Fakt ist es, dass tatsächlich irgendwie das Spielen eines Blechblasinstrumentes natürlich irgendwie vor allen Dingen für viel Durchblutung im Mundbereich sorgt. Und die Muskeln um den Mund herum, die sind auch sehr, sehr wichtig, auf die müssen wir uns verlassen. Die kann man sogar trainieren. Ich habe so einen kleinen Lippenexpander immer dabei, der sieht ganz komisch aus wie so ein Kugelschreiber, den man an einer Feder auseinanderziehen kann. Und den muss ich tatsächlich bei der Security am Flughafen immer noch mal vorzeigen, weil die irgendwie gar nicht wissen, was das alles ist.
Also Sie müssen das vorführen.
Ja, ich muss das vorführen.
Einsetzen
sozusagen.
Wie eine Zahnspange und dann einmal.
Was es tatsächlich ist, es ist so was Ähnliches wie Bodybuilding für die Lippen. Das liegt an dem Ringmuskel, der um die Lippen herum stattfindet. Und dieser Muskel, der muss so trainiert und so stark sein, dass man sich über 2 Stunden an einem Abend ein Stück Blech ins Gesicht drücken kann, ohne sich zu verletzen. Denn wir sind nicht auf die Welt gekommen, um Trompete zu spielen. Und das Blechblasinstrument an sich ist eins, das tatsächlich nur erklingt, weil ich persönlich als Mensch, also wir alle, wenn wir ein Blechblasinstrument spielen, den Ton erzeuge. Das ist also tatsächlich Physik und ich muss meinen Körper schützen und das kann ich, indem ich meine Muskeln trainiere. Und deswegen, lange Antwort auf eine kurze Frage, sind meine Lippen tatsächlich nach dem Üben oder nach dem Konzert deutlicher durchblutet. Ob ich deswegen besser küsse? Wie gesagt, ich behaupte immer, ich bin der beste Küsser der Welt.
Was war denn Ihre größte musikalische Krise, Herr Brenner?
Auch musikalisch hat man, glaube ich, immer mal Fragezeichen als jemand auf der Stirn, der sich ja auch immer wieder neu erfinden muss in gewisser Weise. Also ich kenne Künstler, von denen weiß man irgendwie schon, wie das nächste Album klingen wird. Wenn man sich meinen Katalog, wie man ja sagt, irgendwie anschaut, da waren da immer unterschiedliche Sachen dabei. Ich bin, glaube ich, vor allen Dingen jemand, der sich relativ schnell langweilt und deswegen auch wieder was anderes machen will. Ich mag auch Konzeptalben. Ich mag Alben, die sowas Ähnliches wie eine Überschrift haben, wo man weiß, was man bekommt, wenn man es ansieht und vielleicht ist das beim Weihnachtsalbum ähnlich verlaufen.
Ich habe gelesen, dass es mal Probleme mit dem Ansatz gab bei Ihnen.
Ja, das ist eine Krise, die eine technische Krise war. Musikalische Krisen finde ich eigentlich immer sehr inspirierend streckenweise, weil man sucht ja danach, auch als Jazzmusiker sucht man immer noch ein bisschen weiter, glaube ich, nach dem, was noch interessanter sein könnte. Die technische Krise war eine, die mich tatsächlich mal irgendwann schachmatt zu setzen, weil ich mir etwas angewöhnt hatte, das mir aber keiner so richtig attestieren konnte. Und es hat mich Jahre gekostet, endlich an den richtigen Lehrer, den richtigen Blechblastherapeuten zu gelangen, der mir sagen konnte, dass es ein Fehler ist, der sich schon vor vielen Jahren eingeschlichen hatte und den man aber korrigieren kann. Und dann habe ich in einem sehr umständlichen Prozess das Trompetespiel nochmal neu erlernt. Und seitdem bin ich würde mal sagen, beschwerdefrei auf der Trompete. Und die Pointe des Ganzen ist, dass ich mir genau mit diesem Mann, nämlich Professor Malte Burber, in Dresden die Professur für Trompete teile. Wir dort ein duales System entwickelt haben, in dem wir dem angehenden Profi-Jazz-Trompeter sowohl die technische als auch die musikalische Seite beibringen. Und ich glaube, dass das gar nicht so häufig an Hochschulen der Fall ist.
Was können Sie überhaupt den jungen Leuten an der Hochschule beibringen? Was wollen Sie ihnen beibringen, was man ihnen vielleicht nicht beigebracht hat? wo Sie Ihr Studium ja nach 3 Semestern geschmissen haben damals.
Ja, für mich war das so, dass ich eigentlich das Gefühl hatte, mindestens so sehr darüber sprechen zu können, wie man seine Musik verkauft, als wie man sie macht. Was nützt es, wenn ich was mache? Und am Ende habe ich 3 bis 6 Jahre doch meines Lebens damit verbracht, irgendwie ohne zu wissen, wie ich es an den Mann bringe. Ich muss ja mindestens einen so guten Handwerker am Ende aus dem Studium entlassen, wie jemand, der irgendwo weiß, wie es da draußen in der Szene aussieht. Sie sprachen es selber an. Also das wirtschaftliche Leben eines Jazzmusikers, das kann sehr überschaubar verlaufen. Und insofern ist die Dienstleistungsseite eines Musikers natürlich mindestens so wichtig, also zum Beispiel in einem Theater, in einer Musical-Show oder vielleicht sonst wo irgendwo zu spielen, ohne vielleicht den ganzen Tag Jazz zu spielen, um das Überleben zu sichern. Und ich glaube, der Ausblick auf die derzeitige berufliche Landschaft für einen Jazzmusiker, der ist genauso wichtig. Und ich finde es toll, dass immer mehr Studiengänge und Hochschulen dazu übergehen, auch Gastredner und sogar ganze Stellen zu schaffen, die in der Lage sind, über die Realität am sogenannten Markt, auch wenn Kunst und Markt immer nicht so viel voneinander wissen wollen, offiziell sprechen können.
Ich möchte auf einen Punkt nochmal zurückkommen. Ich habe das angedeutet schon mit dieser Frage, sind Sie ein Kitsch-Trompeter, die FAZ mal getitelt hat. Ihnen wird ja immer mal wieder auch so der latente Vorwurf entgegengebracht, dass das, was Sie machen, zu marktgängig sei, zu weichgespült, zu sehr Kaufhausmusik in Anführungsstrichen. Also da gibt es ja teilweise schon so ein paar böse Zitate, die da auch kursieren. Wie gehen Sie damit um?
Ach, es gab ja Zeiten, in denen ich gar nicht wusste, warum mir so viel Kritik entgegenschlägt. Die kam ja vor allen Dingen auch schon von Anfang an. Gleich mein allererstes Album Generations of Jazz mit dem Bassisten Ray Brown damals bekam den Preis der deutschen Schallplattenkritik. Und es hagelte als erstes erstmal Kritik. Wie kann es denn sein, dass ein junger Jazzmusiker sich einer so rückwärtsgewandten Jazzform zuwendet? Und ich war gerade mal Anfang 20 und wusste gar nicht, was man von mir wollte. Und dann ging es weiter und der Erfolg setzte ein, er wurde größer. Und man dachte, nach ein paar Jahren ist er wieder weg und dann war er immer noch da. Und insofern konnte es wahrscheinlich irgendwie nicht so ganz mit rechten Dingen umgehen. Anfangs hat mich das alles sehr verletzt und irgendwann habe ich gemerkt, das ist völlig normal, wer aus der Reihe tanzt, erzeugt Reibung und die wird halt kommentiert. Die Alben, die ich mit Günther Baby Sommer gemacht habe, die mit einem Weihnachtsalbum gar nichts zu tun haben oder das Duo-Album mit Dieter Ilk, darüber sprechen nicht so wahnsinnig viele Leute, aber die gibt es eben auch. Und ich glaube, man kann nicht so gut mit Menschen umgehen, die man nicht vorhersehen kann. Ich bin jemand, der gerne das macht, worauf er Lust hat und ich habe halt heute auf das und morgen auf jenes Lust.
Aber trotzdem haben Sie mal in einem Interview mit dem Handelsblatt gesagt, die Marke muss gepflegt werden. Was gehört denn zur Marke Tilbrunner?
Naja, das war das Handelsblatt. Und wenn man mit dem Handelsblatt spricht, dann werden natürlich solche Fragen auch gestellt. Und ich glaube, dass zum Beispiel auch zu einer musikalischen Ausbildung oder gar einem Studium gehören kann, sich immer wieder zu fragen, was passt denn zu mir? Und ich glaube, dass ein Urgesetz wie einer Markenbildung, wenn wir mal irgendwie über sowas sprechen, tatsächlich immer wieder die Frage ist, welche Kooperationen, welche Künstler, welche Projekte passen zu mir und welche nicht. Und ich glaube, etwas zu machen, was unglaubwürdig ist da draußen. Das ist das, was am Ende der Marke und dem eigenen Image eigentlich eher schadet. Jemanden zu kritisieren, weil er was macht, was erfolgreich ist, das ist leicht, aber schadet nicht unbedingt der Marke.
Trotzdem, lassen Sie uns noch ein bisschen konkreter das fassen, die Marke Tilbrunner. Sie sitzen mir hier jetzt gegenüber, dunkler Anzug, weißes Hemd. Das ist ja schon mal ein entscheidender Punkt, oder?
Das weiß ich nicht. Gibt es keine Jazzmusiker, die das machen? Ich kenne die ganzen alten Fotos von früher.
Ja.
Also der Brooks Brothers Anzug, das war der Anzug, den man als Jazzmusiker besitzen musste, um überhaupt einen Zugang zu einer Bühne zu bekommen. Der eigentliche Hintergrund war der, man hatte gar nicht so viel Klamotten zu Hause irgendwie und wollte wenigstens die eine Klamotte haben, wie die eigentlich für jede Situation die perfekte ist. So hat man halt einen Anzug angezogen.
Jetzt im Klassikbereich ist es ja seit Jahren so, dass ganz stark über die Optik vermarktet wird. Im Jazzbereich hat es auch extrem zugenommen, wenn ich an jemanden wie Diana Krall denke, jetzt von weiblicher Seite. Wie stehen Sie dazu?
Ich glaube, dass es einfach wahnsinnig schwer geworden ist, Jazz in seiner Reihenform überhaupt noch einem Publikum, einem neuen Publikum nahezubringen. Wenn man Marktforschungsanalysen sich anschaut, dann wird nicht nur der Künstler, sondern auch das Publikum immer älter. Und die Industrie, die sogenannte, über die Sie ja auch sprechen, wenn Sie Diana Krall und den Erfolg und auch das Investment ansprechen, was dahinter steckt, möchte natürlich möglichst viele Menschen und möglichst junge Menschen erreichen. Deswegen werden Künstler wie Dinah Crawl mit wahnsinnigen Marketingpaketen ausgestattet. Das muss man aber trennen. Ich glaube, dass Dinah Crawl als Künstlerin genau das macht, was sie im Prinzip ist und dass diese Künstlerin wie sich selbst sehr, sehr nahe ist. Und man hat halt entdeckt, dass das etwas ist, was sehr massentauglich sein kann. Das ist noch nicht mal die Tatsache, dass es sich um eine Frau handelt. Im Gegenteil, ich kriege ganz oft die Frage gestellt, warum gibt es so wenig Frauen im Jazz? Das ist einfach nicht wahr. Die erfolgreichsten Frauen im Jazz, von denen könnte ich Ihnen so viele aufzählen, das waren die, die den Jazz nach vorne gebracht haben. Sängerinnen wie Peggy Lee oder Ella Fitzgerald, es waren halt weibliche Jazzrollen, die Frauen sich gewählt haben. Und das war für den Jazz genauso wichtig wie Charlie Parker.
Es gibt ja eine Reihe deutscher Prominenter, die ins Ausland gegangen sind, um dort auch mehr Ruhe zu haben. Vielleicht mehr so ein normales Leben jenseits von Beobachtungen, von irgendwelchen Fotografen zu führen, auch mal durch die Straßen schlüpfen zu können. Ich stelle mir das so vor, bei Thomas Gottschalk in Malibu, einfach nicht permanent beobachtet zu werden, sondern einfach so sein zu können, wie man ist. Auch mal mit strubbeligen Haaren morgens beim Bäcker zu stehen. Hat das bei Ihnen auch eine Rolle gespielt bei diesem Wechsel in die USA?
Nein, eigentlich nicht. Ich muss sagen, dass ich wirklich immer wahnsinnig höflich behandelt werde. Und ich bin ja auch nicht jemand, der alle zwei Wochen oder gar täglich wie andere Moderatoren einem Millionenpublikum mich zeige. Also ich kenne Menschen, die können nicht über die Straße gehen. Mit meinem Genre und dem, was ich vertrete, da habe ich es tatsächlich immer noch mit, sagen wir mal, wirklich sehr, sehr erträglichen Umständen zu tun. Und eigentlich muss ich sagen, es ist schön, erkannt zu werden. Und wenn Menschen sich ein Herz fassen und sagen, irgendwie auf den gehe ich jetzt mal zu, mit dem möchte ich ein Selfie machen. Das ist immer noch sehr angenehm, muss ich sagen. Es kann auch nervig sein irgendwie und natürlich muss man auch mal irgendwann sagen, sorry, ich bin gerade irgendwie privat unterwegs. Aber wenn Sie schon die Medien oder die sozialen Medien ansprechen, ich glaube, es ist natürlich schwieriger als früher geworden, mal eben kurz unerkannt in einen Jazzclub zu gehen und dort mit strubbeligen Haaren mal einzusteigen, weil einfach immer 18 Kameras und 50 Handys in der Nähe sind und am nächsten Tag bei YouTube halt irgendwie tatsächlich der Clip irgendwie zu sehen ist, wo man mal angeblich unerkannt auf eine Bühne gegangen ist. Und das kann man heute nicht mehr so ohne weiteres. Und schade ist, wenn man dann zu Hause bleibt. Vielleicht ist das ein Plädoyer für den Anzug, den man doch immer jeden Tag dann tragen kann.
Und ist das auch so etwas wie ein Preis, den man für eine Berühmtheit zahlt?
Ja, sich über Berühmtheit zu beschweren, das ist, glaube ich, Leiden auf hohem Niveau. Wissen Sie, ich glaube, wer über Berühmtheit klagt, der hat irgendwas nicht verstanden. Der hat vielleicht auch vergessen, wie es war, als man von der Hand in den Mund lebte oder so. Ich glaube, den wenigsten Prominenten, die darüber jammern, dass es so schwierig sei, prominent zu sein. Ich persönlich halte bestimmte Dinge ganz bewusst in die Öffentlichkeit. Das hat mit meinem Beruf zu tun und ich gehe nicht mit meiner Familie über rote Teppiche. Folglicherweise kann darüber auch gar nicht so viel berichtet werden. Jemand, der seine derzeitige Lebenspartnerin mit über einen roten Teppich schleppt und sich danach wundert, dass die Presse irgendwie über seine Trennung berichtet, der darf sich nicht wundern. Da gibt es Gott sei Dank in Deutschland übrigens immer noch Gesetze, die viel, viel strikter sind als in England beispielsweise. Also Berühmtheit ist etwas, was man sehr, sehr gut handeln kann. Und es gibt in Deutschland Gott sei Dank zahlreiche Beispiele für Prominente, über deren Privatleben man nichts weiß. Ihrer Beliebtheit hat das keinen Abbruch getan.
Wenn Sie Trompete spielen, dann wenden Sie sich also zumindest bei den Konzerten ja direkt an ein großes Publikum. Es gibt daneben noch eine zweite Leidenschaft. Sie haben es schon kurz angesprochen, jetzt auch. Da sind Sie ganz alleine und auch viel stiller, ruhiger unterwegs, und zwar mit der Kamera. Warum fotografieren Sie so gern? Was suchen Sie da, Herr Brenner?
Die Fotografie kam vor 10 Jahren in mein Leben. Und obwohl ich oft genug fotografiert worden bin und sich die Gelegenheit sicherlich öfter geboten hätte, das auch mal selber zu machen, hat mich das nie so interessiert. Irgendwann ist mir allerdings mal aufgefallen, dass nur die wenigsten Fotografen wirklich Fotos machen, die mir auch selber gefallen. Und irgendwann habe ich tatsächlich mal versucht, genau aus diesem Grunde selber der Fotografie auf die Spur zu kommen. Warum ist ein Foto von Jim Rakete plötzlich das, was abgedruckt wird? Als Rakete die ersten Fotos von Till Brönner machte, das waren die, die im Spiegel plötzlich abgedruckt wurden. Alle anderen Fotografien sahen aus, ja, wie ja, so geknipste Fotos halt. Ich glaube, man muss was über Künstler wissen, um sie zu fotografieren. Und das konnte und kann Jim Rakete zum Beispiel sehr, sehr gut. Alle benutzen das gleiche Equipment. Es müsste doch möglich sein, dieselben Fotos rauszubekommen. Aber es ist eben die Handschrift, der Moment, das Öffnen. Und als ich die Musik zu einem Dokumentarfilm über den amerikanischen Jazz- und Modefotografen William Claxton machen durfte, merkte ich plötzlich, dass die Verbindung von Fotografie und Jazz eine ist, die ganz naheliegend und auf gewisse Art und Weise natürlich ist. Und ich habe dann tatsächlich meine Kamera in die Hand genommen und habe mal so ein bisschen ausprobiert. Die ersten Ergebnisse haben mir gar nicht gefallen.
Was war das damals für eine Kamera?
Es war eine Leica-Kamera, die tatsächlich aus unseren Landen stammt und die mir der Hersteller mal geliehen hat. Er hat gesagt, guck doch mal, was du damit machen kannst. Wenn du Lust hast, zeigst uns mal, was du fotografiert hast. Und wenn du keine Lust hast, dann gibst du uns die Kamera zurück. Und das, was ich da machte, das gefiel mir nicht. Und das habe ich denen auch gesagt. Irgendwie will ich, dass die anders aussehen. Und dann sagten die mir, ja, dafür brauchst du eine viel teurere Kamera.
Und die haben sie dann gekauft?
Und die habe ich dann gekauft. Und ich glaube, das war auch genau das, was die wollten. In der Zwischenzeit ist es so, dass ich die viele Zeit, die ich on the road, wie man so umgangssprachlich sagt, verbringe, einfach wahnsinnig gerne nutze, um Dinge festzuhalten und Fotografie als Ausdrucksmittel, aber auch vor allen Dingen als Ergänzung irgendwie zu dem ja doch irgendwie sehr exponierten und sehr manchmal auch egomanen Auftreten mit dem Instrument auf einer Bühne als etwas wahnsinnig Wichtiges für mich empfinde. Und ich würde mittlerweile nach den Projekten, es gab Bücher, es gab Ausstellungen, mich fast schon als was Ähnliches wie einen audiovisuellen Künstler empfinden, obwohl mein Hauptfach natürlich mit der Trompete ganz klar definiert ist.
Im Wiener Verlag ist gerade Ihr zweites Buch erschienen mit den Aufnahmen, die während dieses einen Jahres, das Sie schon kurz ansprachen, im Ruhrgebiet entstanden sind. Melting Pot, die Landschaft, die Städte, die Menschen. Wie hat sich Ihr Bild vom Revier verändert in dieser Zeit, Herr Brönner?
Also ich kenne viele Menschen und habe auch Freunde aus dem Ruhrgebiet und das war meine Verbindung zum Ruhrgebiet. Ich war im
Landesjugend. Aber Viersen mit langem I gesprochen ist ja Niederrhein, ist ja nicht Ruhrgebiet, ne?
Ja, ich hatte auch nicht in meiner Kindheit mit dem Ruhrgebiet zu tun, sondern eigentlich erst später, als ich so mit dem Jazz mich anfreundete. Das Landesjugendjazzorchester von Nordrhein-Westfalen war in Dortmund stationiert und das war mein erster wirklicher Kontakt mit Menschen aus der Region. Und mir fiel damals, neben all dem, was ich als ja fast erwartbar grau und etwas hässlicher vielleicht als im Allgäu so wahrnahm, auf für mich, dass es aber immer wahnsinnig aufgeschlossene, nette und bodenständige Menschen waren. Heute bin ich nach einem ganzen Jahr mit der Kamera, die ich durchs Ruhrgebiet gezogen bin, tatsächlich der Meinung, wie das wirklich irgendwie das Hauptmarkenzeichen dieser Region ist, diese Bodenständigkeit. Ich glaube, entschuldigen Sie den Ausdruck irgendwie, aber es ist wahnsinnig schwierig, im Ruhrgebiet ein sogenanntes Arschloch zu finden, wie man so sagt. Weil das einfach sofort entdeckt und sofort geahndet wird. Das Kollektiv, ohne das im negativen Sinne zu verstehen, ist im Ruhrgebiet ungefähr die wichtigste Zutat zur Realität, zum Menschsein. Ich glaube, es wird sehr schnell entdeckt, ob jemand ein Schaumschläger dort ist. Und das habe ich als sehr sympathisch empfunden.
Warum interessieren Sie sich so sehr für das Porträt als Form?
Ja, mich haben Menschen schon immer mehr interessiert als Gebäude oder als Stillleben. Die Endlichkeit eines Menschen, die kann man auch in einem Porträt sehr, sehr gut schon entdecken. Mich haben Falten immer mehr interessiert als glattgebügelte Fashion-Gesichter. Natürlich ist auch das spannend. Das Malen mit Licht, was ja die Übersetzung von Fotografie bedeutet, irgendwie ist deswegen so spannend, weil man einfach auch merkt, irgendwie, wie günstig oder ungünstig ein Licht sein kann. Aber mein erstes Buch heißt ja Faces of Talent und die Porträts sind sehr oft Close-ups. Ich komme mit der Kamera oft so nah, dass man fast nichts mehr sieht, irgendwie außer der Stirn und den Augen. Und ich glaube, dass man Talent in den Augen sehen kann. Das ist letztlich mir die These, die ich mit diesem Porträtband aufstelle. Der Trick dabei ist, dass ich denen nachweislich irgendwie so nahe komme. Ja, also ich schaue denen in die Augen und behaupte das einfach.
Moment, stopp. Muss ich kurz nachfragen, woran sehen Sie das denn, Herr Brönner, dieses Talent?
Ich glaube, das zu sehen, ich fotografiere Menschen, die mich interessieren. So einfach ist es.
Ja, aber wenn Sie sagen, in den Augen sehen Sie das, Sie kommen nah dran, was ist das in den Augen?
Versuchen Sie mal, einem Menschen so lange in die Augen zu sehen, wie Sie eine Fotografie betrachten können. Es wird Ihnen wahrscheinlich nicht gelingen. Irgendeiner fängt an zu lachen, irgendeiner dreht sich weg, es kommt Verlegenheit zustande. All das kann eine Fotografie. Der Zauber der Magie einer Fotografie ist, der, dass wir sie wirklich betrachten können.
Okay, wobei ich jetzt merke, dass wir uns schon fast während des ganzen Gesprächs mehr oder weniger nonstop in die Augen schauen. Das ist mir auch selten passiert, muss ich sagen, bei so einem Gespräch.
Das ist aber sehr angenehm, obwohl wir es hier mit einem Hörmedium zu tun haben. Ja, es funktioniert. Ich glaube, dass Fotografie etwas ist, was tatsächlich in so bewegten Zeiten und vor allen Dingen in sehr, sehr filmischen Zeiten einfach wieder etwas sein kann, was so spannend wie eh und je ist. Ich möchte in einem Foto den Grund erkennen für die Fotografie. Ein Foto, das viel Erklärung benötigt, denn das interessiert mich nicht.
Warum haben Sie die kriegsverletzten Kinder in Dienstlaken porträtiert?
Weil sie in Dienstlaken zu finden sind und weil dieses Friedensdorf international in Dienstlaken schon seit den späten 50er Jahren existiert und weil dort Menschen ehrenamtlich für Kinder, die unverschuldet in grausamste Situationen und gesundheitliche Grenzsituationen geraten sind, sich einsetzen und weil das einfach so wenig Menschen wissen und weil das mitten im Ruhrgebiet war. Und die Offenheit und natürlich, man muss es auch sagen, die Naivität dieser Kinder, die teilweise so entstellt sind, dass man ihre Gesichter nicht mehr erkennen kann, die es aber nicht wissen, weil sie noch zu jung sind, das ist ein tragischer Moment gewesen, der aber zum Ruhrgebiet irgendwie dazugehörte. Und ich wollte das genauso fotografieren wie die Großmutter im Essener Gruger Park.
Sehen Sie denn eine Verbindung zwischen der Fotografie und der Musik, Herr Brünner?
Die Kommunikation ist fast die gleiche. Der Unterschied, den ich als sehr, sehr angenehm empfinde zwischen der Musik und der Fotografie, ist der, dass ich Musik im Moment machen muss und keine wirkliche zweite Chance habe. Ich muss also in Bestform, körperlich und geistig und inspiratorisch sozusagen auf die Bühne gehen. Die Fotografie ermöglicht mir, etwas festzuhalten, das ich erst im Nachhinein sichtbar mache. Und das finde ich auf der einen Seite etwas traurig, auf der anderen Seite ist das ein wunderbarer Luxus. Ich kann also nochmal in Ruhe entscheiden, für welches Foto ich mich entscheide, für welchen Ausschnitt. Und ich spiele vor allen Dingen nicht die Hauptrolle. Ich kann beobachtend unterwegs sein. Ich muss mich nicht um meine Frisur oder mein Jackett oder was auch immer kümmern. Ich kann mich tatsächlich auf die andere Seite begeben und das genieße ich sehr. Ich darf inszenieren, ohne selber auf der Bühne zu sein.